Mitte Oktober 2008 und das ist die 73. Ausgabe von unserem Digitalk. Mein Name ist Roger Zedi.
Ich bin der Matthias Schüssler.
Und den Weg zu unserem Tag gefunden hat der Thomas Bileter von ZDU. Herzlich willkommen, Thomas.
Merci.
Erzähl dir kurz, was du machst dort bei ZDU.
Ja, ich habe eigentlich drei verschiedene Themen, die ich mich beschäftigt habe. Das eine ist die Aufbau der Streaming-Infrastruktur auf europäischer Ebene. Wir sind ja in 8 Ländern tätig. Das zweite habe ich mich relativ intensiv mit den Werbeprodukten beschäftigt. Und das dritte Thema sind strategische Partnerschaften mit Internet- und Medienunternehmungen.
Okay. Wir reden dann sicher noch ausführlich im zweiten Teil des Podcasts über ZDU für den Moment. Merci. Matthias, hat es dann Feedback gegeben zur letzten Sendung?
Nein, kein einziges.
Kein einziges.
Gar nicht.
Hat niemand seine Produkte scannen?
Irgendwie nicht. Also, ich weiss auch nicht. Wir haben auf jeden Fall nichts davon mitbekommen. Darum habe ich ein Goodie. Auch wenn es jetzt ein bisschen falsch ist, euch zu belohnen dafür, dass ihr mit einem Goodie, dass ihr uns kein Feedback geschickt habt. Also, schickt uns bitte eure Meinungen, Reaktionen, Anregungen, Kritik, was auch immer.
Und zwar auf leben@tagesanzeiger.ch.
Genau, das ist ja auch noch wichtig. Also ja. Das Goodie heisst MM50IP.
Oh je.
Und ist von Sennheiser, genau.
Aha.
Und es ist ein Kopfhörer, also so ein In-Ear-Kopfhörer. So ein Plastikstöpsel, der auch schön den Umgebungslärm ausblendet, dass man auch auf dem Bahnhof gut versteht, wenn man Podcasts hört, was die da reden. Und das Gute daran ist eben, er hat auch ein kleines Mikrofon. Man kann also am iPhone damit auch telefonieren.
Ja.
Und es hat auch ein Knöpfchen, wo man draufdrücken kann, zum Gespräch annehmen und aufhängen.
Okay.
Also das ist eigentlich noch praktisch und die Qualität stimmt zum Hören. Finde ich wirklich noch gut.
Kostet?
Etwa 90 Stutz, glaube ich.
Okay. 80 oder 90. Du hast den?
Ich habe den gekauft,
ja. Okay. Ja, wäre eine Option. Ich habe einen einfach ohne Mikrofon auf meinen Schenzen heißen.
Genau, ich habe so einen gehabt, aber irgendwie habe ich ihn gefunden, so ohne sich ständig das Telefon müssen ans Ohr anzuheben, telefonieren, ist ja auch noch angenehm.
Ja.
Und vor allem musst du es nicht mehr zum Hosensack ausgrübeln, wenn jemand anruft. Das ist eben
das ist schon mal was, ja.
Das könnte ich auch brauchen.
Okay. Ja, merci. Dann machen wir doch weiter mit aktuellen Meldungen. Oder rucken da von der Kiste
durch? Sie tun umziehen bei uns
hinten. Also hinter uns wird gezügelt, darum
gibt es
ein komische Geräusche. Gut, machen wir doch weiter mit den aktuellen Meldungen. Und obwohl ich es eigentlich total leid bin, über Google zu schwätzen, können wir auch diese Woche nicht drum herum. Und zwar hat Google einen neuen E-Mail-Dienst oder E-Mail-Zusatzdienst, muss man sagen, lanciert. Der nennt sich Goggles, was so viel heisst wie Schutzbrille oder so irgendwie. Und die Goggles sollen verhindern, dass man E-Mails verschickt in Zuständen, wo man sie besser nicht verschicken sollte, zum Beispiel wenn man besoffen ist oder völlig übermüdet oder sonst bekifft. Und das funktioniert folgendermaßen so, dass man kann Tages- und Wochenzeiten festlegen, wenn man findet, um diese Zeit tue ich normalerweise nicht mailen. Und wenn man dann trotzdem mailt, dann tut einem Google zuerst ein paar Rechnungsaufgaben stellen. Nur wenn man die kann wirklich in einer nützlicher Zeit lösen, dann darf man dann auch Mails verschicken.
Auf welcher Erkenntnis basiert das System? Dass man weiss, dass die Leute besoffen nicht den Kopf rechnen. Stimmt das auch für Mathelehrer?
Ja, ich weiss nicht. Also wenn du dich gut bist im Rechnen, kannst du auch besoffen noch besser rechnen als die anderen.
Wahrscheinlich.
Naja. Ja, die Frage in der Runde ist mir irgendwie, hat euch das schon mal geholfen?
Also mir nicht, nein. Ich weiss ja, eigentlich
also immer... Ich glaube, wenn ich besoffen bin, habe ich andere Sachen im Kopf als Mails zu verschicken, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiss. Und wenn ich etwas schreibe, wo heikel ist, dann weiss ich das eigentlich. Und dann tue ich es vielleicht auch sowieso mal im Entwurf liegen lassen in dieser Mailbox und
okay.
Das am nächsten Tag nochmal durchlesen und dann verschicken.
Das
klingt
wahnsinnig vernünftig. Das machst du wirklich?
Das mache ich, ja.
Okay.
Ich habe die Meldung zwar auch gelesen, als ich aber eher als Unterbrich weiter taxiert hatte, so nach dem Motto «Se non è vero e ben trovato».
Ja.
Mhm. Aber ich könnte den Dienst wahrscheinlich eher für SMS brauchen als für E-Mails.
Wahrscheinlich,
wenn
ja.
Dann.
Dann tut man eher spontan.
Also es wäre eine andere Frage, okay, jetzt beim E-Mail nicht, aber es gibt ja vielleicht Orte, wo das noch sinnvoll wäre. Also ich habe mir gedacht, zum Beispiel im Auto, bevor das Auto startet.
Musst rechnen, gute Idee. Ja,
ja, das musst du irgendwie beweisen, dass du rechnungsfähig bist.
Also ich finde es ein bisschen komisch. Also zuerst habe ich es auch noch lustig gefunden, habe gefunden, es ist ein bisschen blöd. Man will da die Leute, die sich selber schützen. Und ist das wirklich nötig? Mhm. Also es hat,
es zum hat Beispiel, auch einen, so einen bevormundeten, ja, Teil, genau, natürlich.
Es hat bei Eudora, in Version 5, hat es mal so einen Mood Watch gegeben. Das ist so eine Aggression Überwachung war, ja, und hat dann so mit so roten Pfefferschoten dir angezeigt, ob du jetzt unanständige Mails schreibst oder nicht.
Ah, ja.
Und dann, je röter das geworden ist, desto mehr hättest du dich zusammenreissen. Und das, also, ich meine, das hat doch, erstens hat es nicht funktioniert, weil das hat ein paar wüste englische Wörter gekannt, und wenn die vorkommen sind, ist ein Pepperoni gekommen. Aber also, ein Unsinn, wirklich.
Ja. Ja, da können wir eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen.
Man muss sich die alltäglichen Anstandsregeln einhalten, wenn man jetzt Mails schreibt. Oder auch wenn du in der Bar hockst, mit dem Nachbarn redest, dann musst du auch irgendwie dich anständig aufführen. Und dann hat es auch niemand, der sagt, jetzt müsstest du mal.
Ja. Wobei, also interessant sein, wie viele Leute die Dienste in Anspruch nehmen.
Ja. Man hört zwar schon immer wieder so Storys von irgendwie, gerade SMS ist ein gutes Beispiel, oder auch E-Mails von, oder wo du dem Falschen schickst, oder wo du irgendwie...
Ja,
also so am Sorgfalt ist sicher nicht schlecht, genau. Und von dem her, naja. Aber es ist sicher eine sehr technoide Idee, das so zu lösen. Mhm. Gut, gehen wir zum einem anderen Thema. Auch etwas, das uns immer wieder beschäftigt, nämlich der iPod. Diese Woche hat niemand anders als der Steve Wozniak gesagt, irgendwie, dass die Zeit vom iPod doch eigentlich langsam vorbei gehe und der wohl demnächst das Schicksal vom Walkman wird ereilen, nämlich er wird irgendwie bedeutungslos werden. Er sagt, der iPod ist auffällig lang Nummer 1 gewesen, in einem Markt, der doch eigentlich langsam ausgereizt ist. Sehen die das auch so, Matthias?
Ja, offensichtlich sind die Käufer von dem iPod nicht der Meinung wie der Herr Wozniak. Also, das ist vielleicht einfach ein bisschen plakative Einstiegs- oder das auf einen Nenner zu bringen, was er will sagen. Diese Kritik verstehe ich nicht. Was er sonst sagt in Sachen Offenheit, dass er das kritisiert, dass das Gerät so quasi einfach so ein Gefängnis sei. Und das hat er ja schon früher auch kritisiert, am iPhone zum Beispiel.
Genau.
Und das finde ich sinnvoll, und er ist da sicher ein Kritiker, wo man auch drauf hört. Aber wow. Das andere eben finde ich sinnvoll, aber die Kritik jetzt einfach zu lang, finde ich per se. Warum? Was wäre denn die optimale Länge? Oder? Also,
ja, das ist eine gute Frage.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich gehöre ja eigentlich auch zu den eingefleischten Apple-Benutzern, und das ist wahrscheinlich das iPhone, jetzt mein 6. oder 7. iPod.
Mhm.
iPhone hat ja die iPod-Funktionalitäten mit drin. Und ich glaube, die Tatsache, dass es halt ein so ein geschlossenes System ist, hat ja auch seine Vorzüge, in dem da alles relativ einfach zu bedienen ist. Man findet sich gut zurecht, ist gut integriert, alles Vorteile, die ich in der alten Microsoft-Welt nicht hatte. Und das Design ist halt nach wie vor eine grosse Stärke. Also ich glaube auch nicht, dass die ganze iPod, iTunes-Welt verschwinden wird. Es erstaunt mich einfach, dass sie immer noch so dominant ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass, wie es so oft der Fall ist, am Schluss so ein schönes Oligopol gibt mit 3 oder 4 Anbietern und jeder hat etwa 30-40%, 20-15%.
Ja.
Und also die 70-80%, die iPod eigentlich immer einen Marktanteil hat, ist einfach noch nie so in dieser Form und so lange da gewesen. Mhm. Also von dem her gesehen verstehe ich die Frage von Herrn Wozniak schon, wo er sich da stellt. Wie lange kann es noch gehen?
Was ich einfach noch gestaunt, das hat in den amerikanischen Medien zumindest jetzt eine rechte Welle ausgelöst von Leuten, die jetzt quasi den Tod vom iPod möglichst bald herbeisehnen. Und jetzt auf dem umhacken und so, das kann noch gestaunt. Also irgendwie ist da, glaube ich, schon noch ein gewisses Frustpotenzial, wo man kann abschöpfen kann.
Das sind aber, denke ich, hauptsächlich Lieferanten oder eigentlich Teilnehmer an ganzen Wirtschaftssystem, wo einfach der Eintritt in die vielleicht immer noch zugeschlossene Welt von der Apple nicht findet.
Ja. Aber was ich schon, finde, ist, es ist in dem Sinn ausgereizt, dass man kann sagen kann, also jetzt bei den herkömmlichen iPods ist nichts mehr Spannendes passiert in den letzten 2 Jahren, wo wirklich innovativ gewesen wäre, außer neue Gehäuse und andere Farben, oder?
Ja, aber ist das nötig? Also ist es doch auch gut, wenn dann ein Gerät irgendwann mal ein bisschen erwachsener, ein bisschen reifer wird und dann nicht jedes mit jeder Generation komplett anders funktioniert.
Das ist einfach das Hauptargument von den Leuten, die sagen, hoffentlich stirbt er bald, weil dann kommt dann die wahre Innovation.
Ja, da kommt einfach wieder ein neues Paradigma. Wir sind jetzt eine Zeit lang in dem iPod-Paradigma gewesen und wir sind daran gewöhnt, so das Leben, Inhalt so zu konsumieren, und solange keine bessere Art am Markt kommt, wird das auch überleben.
Tendenziell müssen wir dann Sachen, die man vorher schon hat können, wieder neu lernen. Und ist dann die Frage, lohnt es sich? Ist dann alles so viel besser?
Naja,
wenn das so wäre, würde ich es machen.
Erleben demnächst. Auf jeden Fall, die Verkaufszahlen sind weiter gestiegen. Jetzt im letzten Quartal gerade 12% mehr als im letzten Jahr. Also das Ende ist noch nicht so nah, so wie es aussieht. Gehen wir zu einem anderen Thema. YouTube versucht es wieder mal mit Werbung. Sie haben jetzt einen neuen Dienst eingeschaltet, das heisst Click to Buy. Da gibt es bei gewissen Videos einen Button neben dran, Knopf, wo man draufklicken kann und dann Sachen kaufen, wie zum Beispiel die Musik hauptsächlich, die gerade in dem Video läuft.
Muss man Kopf rechnen, bevor man irgendetwas kauft.
Ich glaube, da gibt es keine Spezifikation. Da sind sie froh, wenn man es besoffen verkauft. Oder so. Oder vielleicht kauft man es auch nur, wenn man besoffen ist. Ich weiß nicht. iTunes macht damit und Amazon bis jetzt. Ist das eine Verzweiflungstat? Weil bis jetzt hat es nicht so geklappt mit der Werbung für YouTube. Oder ist das ein super Schachzug?
Ja, das ist sicher ein Thema, das für Zattoo zum Beispiel auch sehr relevant ist, weil die Möglichkeit letztendlich die Zeit, die ein Benutzer vor dem Bildschirm oder in einer so einer Applikation verbringt, auch kommerziell zu nutzen, ist natürlich etwas, das Publishers beschäftigt. Und es gibt einen gewissen Trend von Werbung, der sich eigentlich in die Inhalte vermischt. Also in den Streams selber probiert, Nutzen zu schaffen.
Aber vielleicht auch gibt es da wirklich auch irgendeine Erfolgsstory?
Nein, es gibt weniger Erfolgsstories. Ich glaube, es ist immer alles in einem sehr frühen Kinderschuhstadium, wo man sehr Sachen ausprobiert, ob sie sich bewähren, ob man davon etwas machen kann. Es ist eigentlich immer auch noch eine Frage, nicht nur von der einzelnen Anwendung, sondern von der kritischen Masse, die man damit dann erreichen kann. Ein Werber ist dann einmal interessiert, etwas zu machen, wenn genug Transaktionen daraus entstehen. Es nicht einfach ein Probieren ist. Aber innovative Ansätze werden natürlich ausprobiert und Plattformen für YouTube eignen sich natürlich insbesondere auch, um solche Innovationen auszutesten.
Also für die 1,65 Milliarden, die Google für das YouTube bezahlt hat, müssen sie dann ein paar Produkte verkaufen. Also ich sehe jetzt das noch nicht so als der Mechanismus, wo die Einnahmen könnte generieren, wo auch die Investition dann gerechtfertigt hat. Aber ich habe eine andere Frage. Also weiss man dann, in was für Videos?
Ich habe ehrlich gesagt noch keine gesehen.
Weil ich finde das irgendwo ein bisschen seltsam. Also ich meine, wenn das irgendein Ausschnitt aus einem Film wäre, würde ich ja dann das noch verstehen. Sogar wenn dann der Ausschnitt
vielleicht
illegal hochgeladen worden wäre. Aber wenn ich irgendwelche Inhalte anbiete als Uploader, dass dann meine Inhalte genutzt werden als Vehikel, um irgendetwas anderes zu verkaufen, das würde ich dann also noch sehr in Frage stellen.
Ja gut,
das
wird es aber genau rauslaufen, oder?
Weil die Inhalte produzieren oder die Besitzer von den Inhalten haben ja selber ein Interesse, ihre Inhalte
zu kommerzialisieren. Klar.
Und in dem Sinne sind Plattformen wie YouTube vielleicht gerade daran interessiert, in Zusammenarbeit mit den Rechtehaltern oder mit solchen Kampagnen zu machen. Ich kann es nur wieder auf das Tattoo-Beispiel zugemünzen. Wir überlegen uns auch einfach den Bildschirm interaktiv zu machen, während das Fernsehsignal läuft und den Inhalt aber am Fernsehen zur Verfügung stellen gegen einen Service-Fee. Dass sie können sagen, okay, hinter einem Clip kann ich wohl Informationen stellen, aber ich kann irgendwo mal auch mal eine kommerzielle Botschaft respektive einen Link auf eine kommerzielle Seite einblenden. Und das sind Überlegungen, die, denke ich, alle Anbieter, die im Videobereich heute machen wollen. Weil im Gegensatz zum Internet, wo man eigentlich jederzeit eigentlich dynamisch kann wieder neue Banners rein tun und man kann den Ablauf abbrechen und etwas anderes machen. Wenn man Video konsumiert, ist man im linearen Ablauf gefangen. Ja. Und der geht meistens länger als ein paar Sekunden. Also hat man eigentlich sehr viel ungenutzte Zeit, kommerzielle Anführungs- und Schlusszeichen.
Ja. Und dann probiert man halt zu schauen. Jede Sekunde kommerziell genutzt werden. Natürlich für euch wäre das schön, aber ich, wenn ich irgendetwas will, konsumieren, dann will ich...
Aber der kommt genau wieder das Thema, du willst es gratis konsumieren und solange eigentlich Serviceleistungen wie jetzt auch du und andere sind, müssen oder gratis angeboten werden, damit sie Konsumenten interessiert, nehmen sie auch in Kauf, dass sie eigentlich...
Das erste Mal gratis und irgendwann mal wird man Geld damit verdienen.
Ja, das hat im Internet bis jetzt leider Gottes niemand so richtig geschafft. Also, man hat ja immer noch die Verhältnisse irgendwo auf 10 Benutzer von einem Gratisdienst, kommen dann vielleicht nach 0,5 von einem entsprechenden Premium-Dienst im gleichen Space.
Also ich finde, es gibt andere so Videoplattformen, Blip.tv zum Beispiel, die machen das transparent und sagen, sie teilen ihre Werbeeinnahmen 50-50, glaube ich sogar, also 50-50 mit den Uploadern. Und das finde ich ja fair. Und dann sage ich, dann ist mir ein Grund genau als Uploader wurscht, was für Werbung das ist. Hauptsache, ich verdiene noch etwas dran.
Ich bin sowieso einfach froh, wenn es möglichst wenig Werbung hat überall. Und
wie viel wärst du bereit, dafür zu zahlen, keine Werbung überzukommen?
Bei YouTube kann man
also bei YouTube jetzt nichts, oder? Und bei einem normalen Fernsehkanal können wir darüber reden. Also ich finde das Modell Pay-TV statt Werbung durchaus eine Option. Also
wir haben einfach die Umfrage gemacht bei unseren Benutzern, wo eigentlich genau die Fragestellung im Vordergrund steht. Ja. Wären die bereit, irgendwo...
Das 50 Rappen,
einen Franken, 2 Franken zu zahlen, eigentlich gegen Werbefreiheit und überwältigen die Anteile von unseren Benutzern sagen, no way.
Also wir reden dann auch über euren HQ-Dienst,
genau,
wo du mehr Qualität zahlt. Interessiert uns dann, wie viele Leute das nutzen. Aber ja, ich denke schon, also grundsätzlich Bereitschaft zu zahlen ist wahrscheinlich am kleinen Ort.
Ja. Bevor wir jetzt da noch über die Tour reden, reden wir doch noch über eine kurze Sache. Etwas anderes, nämlich sind noch 2 neue Smartphones angekündigt bzw. lanciert worden diese Woche. Eins von Nokia und eins von Research in Motion. Die haben beide natürlich, wie jetzt alle, ein Touchscreen-Handy gemacht. Beim BlackBerry ist das relativ überraschend, weil eigentlich der grosse Vorteil von BlackBerry war immer, der hat echte Tasten. Oder? Also das sind sie jetzt offenbar auch am immerhin mal ausprobieren, ob das auch ohne geht. Und dann hat Nokia mit dem 5800 ein neues Handy ausgebracht, auch mit Touchscreen. Jetzt, wenn man so ein bisschen, wir haben alle die beiden noch nicht gesehen, die Handys, oder nicht in der Hand gehabt, muss man sagen, wenn man so ein bisschen umschaut, was geschrieben wird, wird BlackBerry in der Regel mit Vorschusslorbeeren überhäuft und Nokia kriegt Prügel für das Handy. Es muss irgendwie offenbar ziemlich schlecht sein. Was haltet ihr von dem Trend, dass jeder jetzt probiert, doch auch noch irgendwie so eine Art iPhone zu machen?
Ich finde das ganz peinlich, so eine MeToo-Strategie. Jetzt können wir das auch noch. Also, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Also die müssten sich doch auf ihre eigenen Stärken konzentrieren und jetzt nicht probieren, das noch bessere iPhone zu bauen.
Ich bin einfach nicht sicher, ob es wirklich darum geht, das bessere iPhone zu bauen, sondern sich nur einfach die neuen Gewohnheiten anzupassen, wie die User mit diesen Devices umgehen. Und ich gehöre eigentlich zu, ich bin lange ein BlackBerry-Benutzer, einfach zwangs des Jobs, wo ich für Finanzdienstleister gearbeitet habe. Ich habe mich selber auch nie gross an die Mini-Tastaturen gewöhnen. Dass man eigentlich die Möglichkeit hat, E-Mails zu schreiben, ist sicher von Nutzen. Auf der anderen Seite bin ich mich gewöhnt, eigentlich mit Widgets und Touchscreen-artigen Benutzerinterfaces zu arbeiten. Und für mich ist es sicher erstrebenswert, als BlackBerry-Benutzer, eigentlich, dass die Funktionalität so auch vorhanden ist. Mhm. Es geht viel weniger um Design und Hips, sondern eigentlich wirklich auch um Interaktion am Schluss.
Das Härte ist ja noch für die Hersteller, wenn sie es nicht machen, kriegen sie auch Prügel, oder? Das also Nokia wird ja auch zum Beispiel irgendwie Schlangen unter Beschuss gestanden, weil sie eben quasi keine Antwort gehabt haben aufs iPhone.
Aber die haben es irgendwie noch nicht, oder? Bei dem S wie heisst es, 5800?
Express Music. Genau, also das ist ja interessanterweise, ist das nicht einmal eines von ihren High-End-Geräten, oder? Ja. Das ist so ein Mid-Range-Handy.
Aber eben dort habe ich gelesen, der Touchscreen funktioniert ja dann nicht richtig. Also man muss extrem fest
drücken,
dass es reagiert. Und dann lassen sie es wirklich gescheiter bleiben. Also dann ist das halt vielleicht nicht ihre Stärke, macht ja nichts. Sie haben ja andere.
Ich kenne einfach sehr viele Kollegen aus der Finanzdienstleistungsbranche, die halt beides umtragen, wenn sie auf sein oder das andere nicht können verzichten. Ja, vielleicht gut. Ist jetzt Zukunft das Gerät, also das eigentlich beide Welten erschließt.
Ich kenne fast nur Blackberry-User, der ein zweites Handy hat. Ja. Oder mindestens am Anfang ist es auf jeden Fall so gewesen, mit den neueren Modellen.
Blackberry rechts.
Man hat ja immer einen Aktenkoffer drin. Ja, oder so. Vielleicht doch noch mal zu Nokia. Verschlafen Sie da wieder mal etwas? Oder sind Sie nicht eigentlich schlussendlich schlauer als alle anderen? Weil wenn man den Marktanteil anschaut, sind sie eindeutig, also ich meine mit Abstand die Grössten, oder?
Eben, ja. Also sie hätten es ja gar nicht nötig, jetzt da Apple so hinein zu rennen. Mhm. Also ich finde jetzt, sie sollten mal schauen, dass der Comes with Music-Dienst da sein Publikum findet, ob dann mit Touchscreen oder nicht, aber dann machen die schon ihren Weg, dann haben sie das gar nicht nötig eigentlich. Und ich meine, Nokia-Anwender, die sind ja auch meistens so begeistert. Die bleiben denen schon treu.
Mhm. Ja gut, dann wäre es das gewesen für die aktuellen Themen der Woche.
Im Hauptteil reden wir über Fernsehen aus dem und im Internet. Bei uns ist der Thomas Billeter von Zattoo. Englisch, wie auch immer. Medien, man liest viel darüber und es wird auch häufig so als Schweizer Unternehmen dargestellt. Ist es das? Oder ist es dann doch ein amerikanisches Unternehmen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die wir auch intern immer wieder sehr stark diskutieren. Zattoo ist eigentlich im Ursprung ein amerikanisches Unternehmen, weil die Technologie eigentlich an der Universität von Ann Arbor vom Professor Sugi Amin entwickelt worden ist mit einem PhD-Team und das eigentlich seit dem 1997. Irgendwann mal so, glaube ich, im 2005 hat der Professor Yamin gefunden, jetzt sind wir so weit, dass wir mit der Arbeit, die wir mit Wissenschaftlern machen, auch ein Produkt machen. Also sie haben sich hauptsächlich mit Streaming im Internet beschäftigt, so thematisch.
Ja. Und wie ist denn da das Schweizer Aspekt?
Ja, genau, auf das komme ich jetzt. Und Sugi hat eigentlich an der University of Berkeley Computerwissenschaften mit dem Beat Knecht studiert. Anno Domini. Mhm. Und er hat dann gefunden, okay, Beat ist in der Business Community, dazumal hat er im Silicon Valley gewohnt und mit ein paar Start-up-Unternehmungen gearbeitet, als zum Teil Consultant, Business Angel und Manager. Und
hat kannst dann, für die drei Leute, die nicht wissen, wer Beat Knecht ist,
okay, ganz gut sagen, wer Beat Knecht ist. Der Beat Knecht ist der Co-Founder. Also, Zattoo ist vom Sugi Amin und vom Beat Knecht gegründet worden. Und auf das wollte ich eigentlich gerade
kommen.
Sugi hat dann Beat angerufen und hat gesagt, Beat, wir könnten da aus dieser Technologie eine tolle Firma machen. Und so haben sich die beiden wieder zusammengefunden und angefangen, Pläne zu schmieden. Ja, wie könnte das aussehen, wie sieht das Produkt aus, wie kann man es vermarkten, wo kann man das aufbauen. Und ganz klar, da die ganze Technologie wirklich auf Livestreaming, also auf Linear Streaming aufgesetzt worden ist und nicht auf ein On-Demand-Konzept, wo eigentlich die klassischen File-Sharing-Plattformen ja haben, hat man müssen schauen, wie komme ich zu Fernsehrecht, also klassischen Fernsehrecht.
Und in da war einfach die Schweiz dann der Wert, der am einfachsten war.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Aber am Anfang haben sie natürlich probiert, in Amerika das Ganze aufzuziehen und sind bei den grossen Studios mal vorstellig geworden und haben gesagt, ja, wie wäre es, wenn?
Und die haben alle abgefunden.
Und die haben eigentlich zuerst einmal nach einem grossen 7- oder 8-stelligen Scheck gefragt, wie es ein bisschen schwarz-weiß formuliert. Aber man braucht sehr, sehr viel Geld, um in Amerika anzufangen, weil eigentlich vom regulatorischen her es nicht so einfach ist, aufzusetzen. Also Privatwirtschaft ist dort so dominant, dass letztendlich man vom Gutwill der Rechtehalter abhängig ist, um so etwas zu machen.
Und dann ist Europa so quasi.
Und dann hat man eigentlich gesagt, okay, schaut man nach Europa über und Beat als Schweizer hat dann natürlich einen einfachen Pfad zurück auf den alten Kontinent gehabt und man hat sich einmal erkundet, wie sieht es mit Fernsehrechten in Europa aus, wie einfach sind sie zu haben Und er ist dann schnell einmal fündig geworden und er sieht eigentlich so europäische Recht mit der Wiederverbreitungsgesetzgebung gibt eigentlich die Möglichkeit, traditionelles Fernsehen, also lineares Fernsehen im Internet weiter zu verbreiten. Und die Schweiz ist natürlich aus ein paar Gründen ein guter Ort gewesen, um eine europäische Firma oder respektive ein europäisches Team aufzubauen. Mhm. Nicht zuletzt, weil die Schweiz die attraktivsten Fernsehinhalte bieten kann, mit allen vier Kulturen, die da oder dreieinhalb, sagen wir, damit verbunden sind. Man kriegt also in Italien, Deutschland, Österreich, Frankreich gerade mit ins Package. Ja. Die Schweiz hat auch eigentlich bezüglich Regulierung eine sehr solide, solide Basis und man hat eigentlich mit Swiss im Arsch können einen entsprechenden Vertrag abschliessen, um für die Wiederverbreitung. Und das war eigentlich unser Testfeld dann gewesen, im 2006 mit den FIFA-Weltmeisterschaften. Das war ein bisschen die Feuertaufe gewesen. Man hat dann eigentlich ein Schweizer Angebot im Mai lanciert, 2006. Und ja. Da hat sich einmal die Frage gestellt, ist die Skalierung, die man im Labor hat können, nachbilden an der Universität überhaupt in real life möglich?
Genau, über das Technische reden wir dann vielleicht später noch ein bisschen. Auf eurer Webseite heisst es, die drei Forscher hatten eine Vision, eine vereinte Welt, in der Menschen Fernsehen, wann und wo sie wollen.
Ja.
Kurze Frage, warum muss man Fernsehen schauen, wann und wo man will?
Ja gut, ich glaube, die Frage können unsere Benutzer selber beantworten. Offensichtlich sind Fernsehinhalte zunächst mal attraktiv für uns. Mhm. Und wir haben die Neigung, dass wir, wo auch immer wir sind, gibt es Bildschirme. Und wo ein Bildschirm ist, gibt es irgendwo Zugang auf Fernsehen- oder Videoinhalt. Und wenn man es technisch kann, warum dann soll man es auch nicht nutzen können?
Genau.
Jetzt gibt es natürlich ein paar juristische Barrieren, es gibt ein paar kommerzielle Barrieren, aber im Grunde genommen steht technisch nichts im Weg, dass ich könnte irgendwo zusagen, wenn ich in einem Hotel bin, Schweizer Fernsehen.
Aber eben, es ist nicht so, dass ihr zum Beispiel gefunden habt, wir wollen jetzt explizit eine Alternative zu der Cablecom bieten.
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, man muss wirklich auch die Komplementarität im Vordergrund stellen. Was das Internet nicht kann mit dem Best-Effort-Prinzip, ist eigentlich eine qualitative Erfahrung, wie das im HDTV kann geleistet werden. Und auf grossen Bildschirmen, mit also klassischen Fernsehbildschirmen, da braucht es noch ein paar andere Komponenten dazwischen.
Eben, also dann kann man davon ausgehen, dass im Moment habt ihr ein jüngeres Publikum, wo wahrscheinlich, stelle ich mir vor, nebenbei auch immer noch schon ein paar viele andere Sachen macht. Also die haben das irgendwo ein kleines Tattoo-Fenster auf ihrem Bildschirm und nebenan chattet und macht weiss der Gucker was alles.
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt da. Ich glaube, wir haben sicher einen relativ grossen Anteil von unseren Benutzern sind Studenten. Oder jeder jung oder computeraffin. Ja, während der Vorlesung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, und das komme ich auch nochmal zurück. Aber unsere Kundenbefragung zeigt eigentlich, dass wir vier unterschiedliche Gründe haben, wie unsere Kunden zu tun nutzen. Der eine ist effektiv das Media Multitasking, das du angesprochen hast. Man ist irgendwo am Chatten, man ist gerade am E-Mail schreiben auf einem Excel-Spreadsheet, hat irgendwo nebenzu ein Fernsehfenster, wo im Grunde genommen nur das ersetzt, dass man sonst den Fernseher im Hintergrund laufen lassen hat. Jetzt ist er einfach in einem Fenster im Bildschirm. Ich gehöre auch zu denen. Ich kann nicht Fernsehen schauen und nichts machen. Also ergo tue ich arbeiten und mit einem Auge schauen, was gerade passiert. Das ist
ein Fernsehinhalt, oder?
Ja, meine, das würde ich jetzt so auch nicht sehen. Ein Fußballmatch ist eigentlich interessant wegen der emotionalen Komponente und wenn es wirklich etwas coole Szene gibt. Und für mich, ich kann problemlos 90 Minuten in einem Fenster Fußball schauen und wenn es gut passiert, mache ich es wieder ein bisschen grösser, dann schaue ich schnell rein und sonst bin ich am Arbeiten. Also Media Multitask ist so ein Bereich. Dann kommt ein zweiter Bereich von Menschen, die kein Fernsehen hat. Also wo zwar Internet hat, aus beruflichen Gründen oder einfach weil man heute gerade unter den Jungen einfach im Internet ist. Und das sind vor allem Studenten. Mhm. Also für die ist das du einfach die einzige
das Art, dass
du überhaupt den Fernseher konsumierst. Etwa ein Viertel von der Gruppe. Dann gibt es die dritte Komponente, ist effektiv Mobilität. Also ich möchte im Grunde genommen, weil ich meinen Laptop da irgendwo mittragen, wenn ich irgendwo anders bin, auch noch können. mein 20 vor 10 oder meine Sportsendung oder was auch immer das ist, schauen. Und letztendlich die vierte Gruppe sind die zweite Bildschirme. Wenn halt in einem Haushalt Freundin einen Inhalt will und du willst Sport schauen oder umgekehrt, kannst du schnell ins Zimmer gehen und dann halt auf die Saturn.
Mobil, Stichwort. Warum kann ich, wenn ich mich nicht in der Schweiz, wenn ich mich in der Schweiz registriert habe, nicht irgendwie im Ausland Schweizer Fernsehen schauen?
Ja, das ist eine komplizierte rechte Diskussion. Die ganz einfache Antwort ist eigentlich die, dass Schweizer Fernsehen, wenn sie vor allem bei den grossen Rechten, also Hollywood oder die grossen Sportrechte, kauft, also Rechte kauft, tut sie typischerweise nur das eigene Land, vielleicht noch die deutsche Sprache, um lizenzieren. Ja. Und da es immer um Exklusivitäten geht, sagt dann FIFA dem Schweizer Fernsehen, du musst dafür sorgen, dass Schweizer Fernsehen eben halt in England nicht
genau. Ich als Konsument sage aber, ich zahle ja Fernsehgebühr, auch wenn ich zufälligerweise mal zu England bin. Es ist ja nicht während dieser Zeit storniert. So, also könnte ich doch auch finden, ich würde es jetzt trotzdem gerne
schauen. Ich glaube, die Konsumentensicht wird von den grossen Rechtehalter eigentlich sehr wenig mit berücksichtigt. Das muss man auch sehen, das sind die ganze Rechtsprechung, die ist aus einer Zeit entstanden, wo es Internet gar nicht gegeben hat. Wo man eigentlich viel stärker die geostationäre Verbreitung hat, als irgendwo ein kulturell. Ich meine, wenn man all die Expats anschaut, wir kommen ja unzählige E-Mails über von Schweizer, die irgendwo in Singapur, in China, die würden hunderte von Franken zahlen, um das zu konsumieren. Das aber Schweizer Fernsehen, wenn wir das würden machen, müsste eigentlich uns anhalten, aufzuhören. Ja. Weil sie würden von den FIFAs von dieser Welt, von Hollywood,
das gerne machen.
Wir würden es gerne machen, wenn die gesetzliche Grundlage dafür das ermöglichen würde.
Und per Satellit geht es ja dann?
Ja, per Satellit geht es eben auch nicht, weil eigentlich die
Den kann man einfach nicht kontrollieren, wenn man das Kärtchen.
Man das Kärtchen, man tut ja eigentlich unterschreiben, wenn man so ein Kärtchen kauft, dass man es nur im Inland nutzt. Ah, gut, okay. Und dann ist letztendlich der Benutzer seine Verantwortung, dass er, ob er es macht oder nicht.
Aber
und
das wird nie jemals merken.
Es wird nie jemand merken, es wird niemand durchsetzen wollen. Aber es bleibt immer der Prozentsatz, was für die Rechtehalter nicht relevant ist. Ja. Aber das Internet, das erzeugt zunächst mal Angst. Bei Rechtehalter. So nach dem Motto, wenn es mal im Internet ist, dann ist es einfach frei verfügbar in der ganzen Welt. Und das ist einfach eine Problemstellung. Ja. Und was natürlich Schweizer Fernsehen und andere Fernsehanstalten natürlich auch sehr, wie sagt man, sie sind darauf bedacht, mit den grossen Rechtehaltern nicht ins Kind zu sein, weil ohne Fußballrecht und ohne Hollywood-Film können sie kein vernünftiges Angebot machen. Und darum müssen sie sich halt an dem halten. Mhm. Aber ich gehe einmal davon aus, dass über die nächsten 5 bis 10 Jahre die regulatorische Basis sich so wird verändern, dass wir in der Lage werden, sie im Hollywood zu sagen, ich kaufe den James Bond für 1 Million Zuschauer ein. Und ob die 1 Million Zuschauer jetzt in der Schweiz oder in Hongkong oder anderswo ist, ich spreche damit alle Schweizer, die vielleicht das auf Deutsch schauen, und ich zahle Hollywood gerecht nach der Anzahl Leute, die es konsumiert haben. Ich kann das ja messen, wer konsumiert.
Ist eine interessante Frage. Seht ihr Einschaltquote? Wisst ihr,
wie viele Leute? Selbstverständlich, ja.
Und habt ihr euch schon mal den Spass gemacht, die Einschaltquote mit der offiziell erhobenen Einschaltquote zu vergleichen?
Ja, das haben wir, ja.
Und was kommt da dabei so raus?
Ja, das ist eigentlich zu unserer Überraschung. Das Konsumverhalten von unseren Kunden unterscheidet sich nicht maßgeblich von dem im traditionellen Bereich. Mhm. Also von der Zeit her. Wir haben auch Primetime zwischen 7 und 11, also sind nicht die, die während dem Tag noch im Büro während dem Arbeiten Fernsehen schauen, Ausnahme, Olympische Spiele und solche Events, aber das ist ja nicht die Regel. Auch inhaltlich, wir haben halt auch Sportsendungen, News und da die beliebten Serien als Renner. Was wir sicher ein bisschen besser machen können als die offiziellen Institutionen, die ein bisschen Einschaltquoten messen, ist wirklich sehen, wann wird abgeschaltet oder wann wird umgestaltet, woher wird geschaltet.
Was gibt es da so für interessante Erkenntnisse? Kannst du irgendwie
Das ist eigentlich noch schwierig. Ich habe jetzt eigentlich nicht die Anekdote, die würde begeistern. Wir sehen einfach, dass die Transparenz sehr viel sehr interessant ist, vor allem wenn man es mit dem Profil verbindet von den Menschen, die schauen. Wir haben natürlich ein Profil von unseren Benutzern. In aber dem Ausmaß, wo sie uns natürlich sagen, wer sie sind, wo sie sind und so weiter.
Habt ihr dann auch mal vor, das auszunutzen? Dass ihr wisst, der Mensch schaut immer Sport, also könnte er doch an Sportwerbung interessiert.
Ja, klar. Ich meine, das Nutzen muss ja eigentlich immer im Interesse des Konsumenten auch sein. Und es ist klar, das macht jedes Medium. Er sagt, der Benutzer, Tatsache, dass wir etwas von dir wissen, erlaubt uns irgendwo ein bisschen zielgerichtete Informationen, inklusive kommerziellen Informationen zu bieten. In dem Sinn ist ein gewisses Targeting wohl schon vorhanden, aber man darf das nicht überschätzen, zumindest nicht zum heutigen Zeitpunkt, weil durch die Möglichkeit, so zielgerichtete Angebote zu machen, wie ich als Juristin in Zürich zwischen 20 und 30, wo ich theoretisch noch könnte darstellen, adressieren, dann komme ich auf eine Gruppe von irgendwo ein paar hundert und das ist für die Werber nicht interessant. Also irgendwo braucht man gleich 20, 30, 50'000, wo, im gleichen, wo die, das gleiche Werbemittel, das die gleiche Werbebotschaft eigentlich überkommen. Ja, also es ist die Profilierung. Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Was ich eigentlich vermisse, oder wieso ich habe das am Anfang natürlich runtergeladen und ausprobiert, aber ich muss gestehen, ich brauche es nie. Wirklich. Weil ich halt zu Hause einfach, bei mir stehen drei Fernsehs im Haus und am Kompi habe ich eine andere Lösung und der Hauptgrund, wieso ich eine andere Lösung habe, ist eigentlich, ich brauche es zum Aufnehmen.
Sie heisst also Apple TV,
die andere Lösung. Nein, ja, die, das ist nochmal eine andere Lösung, ach aber so. sie heisst iTV von Elgato und die nimmt eben auf. Also der Kompi ist quasi mein Videorekorder und das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich bei euch vermisse, dass ich nicht zeitversetzt machen kann.
Ja, das hören wir oft und es ist auch keine technische Fragestellung, es ist wieder eine juristische Thematik, wie wir unsere Fernsehrechte eigentlich lizenziert, erlaubt uns nicht, sowohl die Funktion an Timeshift ist eine, die natürlich gerne gefragt werden und zweite ist an sich aufnehmen. Es ist zwar nicht explizit verboten, aber da wir eigentlich in dem heutigen Stadion möchten, mit der Fernsehanstalt und der Rechtehalter mal eine produktive Zusammenarbeit aufbauen, können wir uns aufs Hauptprodukt, einfach lineares Fernsehen konzentrieren. Und all das, was jetzt du gerade ansprichst, das wird mit der Zeit auch kommen. Man könnte es technisch über Nacht aufschalten. Es ist wirklich eine bewusste Entscheidung. Wir sind du wie Good Citizen mit der Fernsehanstalt.
Genau. Aber haben wir dann als Good Citizen nie eine Chance, über das rauszuwachsen, was wir jetzt sind? Oder so? Also
ja, klar haben wir das im Sinn.
Müssen wir ein bisschen frecher werden?
Frecher werden, ja. Das ist eine interessante Feststellung, wo natürlich auch immer wieder intern sehr kontrovers diskutiert wird, weil gerade die Amerikaner, die würden eher viel mehr machen, so ein bisschen im Disruptive Mode und who cares.
Wir können ja sagen, auf dem Schweizer Markt probiert man es jetzt mal aus, oder? Wie frech kann man werden?
Ja.
Das, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel die Online-TV-Recorder Shift.tv, Safe.tv. Dünkt die sich dann alle so ein bisschen mit den Fernsehstationen anlegen?
Ja, die sind einfach in einer Grauzone, wo sicher die bestehenden Marktteilnehmer gewisse Probleme haben damit. Ja. Und je nachdem, wie gross sie werden, auch juristische Massnahmen werden treffen. Dass es ein Benutzerbedürfnis ist, ist eigentlich unbestritten. Das sehen wir auch. Und wir gehen davon aus, dass sich die Industrie auch wird entwickeln in den, sagen Sie mal, Gepflogenheiten, die akzeptiert werden, versus denen, die eigentlich immer noch eher als illegal gelten. Es ist eine Güterabwägung. Wir probieren im Moment wirklich mit den Fernsehanstalten zusammenzuschaffen und den Internetteil aufzubauen. Und vielleicht braucht es ein bisschen länger, bis wir eigentlich das Angebot so abgerundet und vollständig können bieten, was technologisch zwar eben schon heute möglich wäre, aber einfach noch nicht gemacht wird.
Genau, jetzt eben, wir haben es vorher schon mal angesprochen, das HQ, das höhere Qualität. Ja. Das ist ja, glaube ich, immer noch nicht ganz die Qualität vom normalen Fernsehbild, oder? Das ist immer noch ein bisschen abgerechnet.
Nein, eigentlich nicht. Also das analoge Bild und das HiQ-Produkt haben die gleiche Auflösung. Okay, jetzt kann man sich noch über die Stabilität unterhalten, wo das Internet natürlich immer noch mit dem Best-Effort-Thema ab und zu Störungen produziert, was man im Normalen hat. Aber die Auflösung ist eigentlich vergleichbar mit dem analogen Angebot.
Eben, muss trotzdem man immer noch ein Blue-Win sein? Oder wo muss man sein?
Damit nein, man muss entweder bei Swisscom sein oder man muss etwas zahlen.
Ja, also Swisscom hat einfach für die VDSL-Kunden ein HiQ-Angebot integriert oder bündelt mit dem Access zusammen. Also die kommen die 20 Kanäle eigentlich kostenfrei über. Wenn man hingegen also entweder nicht VDSL-Kunde ist oder aber mehr als die 20 Kanäle möchte haben, wird man eigentlich im Premium-Segment dann zahlen müssen.
Was kostet es?
Jetzt, ich glaube, wenn 4 Franken pro Monat kostet das.
Jetzt würde es ja eigentlich nur noch ein kleines Gerät brauchen, wo man das irgendwie aus dem Internet schön auf den Fernseher bringt und schon könnte ich mein Cablecom-Abo künden.
Ja, das ist auch da wieder ist theoretisch möglich. Nur ist es natürlich mit einer gewissen Convenience-Einbrüche
verbunden.
Also mit dem Fern.
Ähnlich praktisch.
Ähnlich praktisch ist dann halt natürlich das Problem. Das ist das eine. Und das zweite ist ja an sich, wie heute die Access-Angebote gebündelt werden. Wenn du bei Cablecom deinen Internetanschluss hast, hast du eigentlich das nur mit dem Fernseher zusammen. Du kommst den Internetanschluss ohne das Fernsehabo gar nicht über. Likewise, wenn du auf der Telekom-Seite bist, brauchst du das Telefonabo, damit du das ADSL überkommst.
Ja, also aber du ja doch zumindest ein bisschen mehr Flexibilität geben.
Ja, klar.
Also, aber ist das...
Aber es ist, muss sich auch bewusst sein, das ist nicht der Main Street Market. Das sind eigentlich Geeks, die im Moment bereit sind, den Fernseher an einer Set-Top-Box anzuschliessen, die vielleicht anders bedient wird als klassischer Fernseher und.
Aber man könnte sich ja da durchaus ein relativ simples Gerät vorstellen, das genau das macht, wo irgendwie auf der einen Seite hängt es am Router und auf der anderen Seite hängt es am Fernsehen und dann bin ich flexibel.
Ja,
also ist das ein Ziel für euch? Kann man sich das technisch vorstellen?
Ja, technisch kann man sich alles vorstellen. Ich glaube, wenn man aus der IP-Welt kommt, glaube ich, weiss man, dass die Zukunft von der Fernsehwelt die wird full IP sein. Also die Inhalte werden, ob sie auf dem normalen Bildschirm oder auf dem PC oder anders oder auf dem Mobiltelefon werden, über IP Technologie verbreitet. Und in Zukunft werden wahrscheinlich die Set-Top-Boxen nicht anders als PCs sein oder wo Fernsehbildschirme bedienen. Also die Konvergenzintegration wird stattfinden, zumal eigentlich die Operators auch gewisses Interesse daran haben. Jetzt auf
das wäre ein riesiges. Ich meine, es gibt im Moment so viele frustrierte Cablecom-Kunden. So, ihr könntet hingehen und die alle abservieren. Wieso macht ihr das nicht?
Ja, erstens, weil wir gar nicht darauf gerüstet sind. Ich meine, man muss auch sehen, ein Best Effort Internet Service, wir kommen ohne Customer Care aus, wir kommen ohne Logistik, die Geräte muss handeln aus. Sobald man eigentlich muss Set-Top-Boxen irgendwo
verschicken, verteilen, testen, installieren.
Die selber machen, die können sie im Handel geben.
Ja, aber man steht gleich für die Dienstleistung irgendwann mal gerade. Und
Zatur wird eigentlich... Du willst das im Ernst machen, die Heim? Also ich nicht, ehrlich gesagt.
Nein, aber es wäre schön, wenn man den Cablecom an der Hotline
sagen,
jetzt machen Sie mal ein bisschen vorwärts, oder sonst gar nicht zu tun.
Im Moment, es ist noch das Thema, den Cablecom-Anschluss braucht man dann für das Internet trotzdem wieder. Und darum ist es irgendwo nicht... sicher verfrüht über das Thema zu gehen. Aber klar, wieder aus unserer Herkunft, aus dem Internet, ist einmal die Vorstellung, es wird an jedem Ort ein sehr dicken Internetschluch da sein. Der kommt eigentlich einfach mit der Qualität, die man braucht und alle Angebote darüber werden virtuell von irgendwo auf der Welt zu beziehen sein. Das ist so ein bisschen der Traum von der Internetvision. Ist natürlich nicht das, was die Operators sich wünschen würden.
Mhm. Wie viele Leute zahlen denn für das HQ?
Ja, unsere Zielsetzung ist, an sich auf die 10% von unseren Benutzern zu kommen. Und wir sind auf dem Weg dazu. Also wir haben schon ein paar Tausend, die jetzt registriert haben. Im Ganzen, also registrierte Benutzer haben wir in der Schweiz etwa 800'000. Und von denen sind ein Drittel aktiv im Sinne, dass sie jede 4, 5, 6 Wochen
kommen. Und wenn nicht ich auch,
Also es gibt also
ein paar Leute, inaktive. Die haben nur noch das und keinen Fernseher.
Also das kennen wir auch. Wir haben so einen kleinen Kern an Hardcore-Nutzern.
Wie sind das, wo dann wegen euch quasi ihr vorheriges Abo gekündigt habt?
ich glaube, die Frage ist nicht richtig gestellt. Die wegen uns oder mit uns das HiQ-Angebot eigentlich in Anspruch nehmen, die haben nicht gekündigt. Die brauchen beides. Ja. Sie sind eigentlich immer noch komplementär, auch wenn wir eine bessere Qualität von Satur zur Verfügung stellen können. Wir sind noch nicht auf dem TV-Screen.
Es gibt ja in diesem Bereich tut sich wahnsinnig viel IP-TV, nennt sich das, über das technische Peer-to-Peer haben wir jetzt gar noch nicht so richtig
diskutiert. Ja.
Da gibt es auch andere, Juice zum Beispiel, ist ein anderer, der das macht, nur der kommt irgendwie ganz anders daher. Da gibt es irgendwie so ganz komische Kanäle und ich begreife nie so ganz, was man dort sieht. Aber ihr habt ja mal probiert, zur Fußball-WM hat es, glaube ich, exklusive Inhalte gegeben auf Zattoo. Ist das weiterhin ein Thema, dass man sagt, es gibt Sachen nur bei euch?
Ich glaube, es geht nicht um exklusiv. Es geht am Schluss darum, dass wir möchten ein Gefäß bieten für Fernsehanbieter, die eigentlich normalerweise nicht aufs Kabel oder auf die Satellite kommen, weil sie einfach das eine kleinere Gruppe adressieren. Mhm. Und das ist genau, was Blick TV letztendlich war. Das ist eigentlich unser exklusiver, ja, für den Schluss eigentlich Content-Partner gewesen. Während dieser Zeit hat Blick einfach den Kanal genutzt, um eigene Inhalte an die Zattoo-Community anzubieten. Und klar würden wir uns wünschen, dass viel mehr Produzenten eigentlich neben
also den normalen
Fernsehen. Ja, ich glaube, es ist immer noch in einer frühen Zeit, wo das als Innovation gilt, wo eigentlich der Aufwand, der damit verbunden ist, so einen Kanal zu produzieren, doch noch relativ gross ist im Verhältnis zu dem, was man kommerziell nutzen kann. Das sind auch die Ringes von dieser Welt noch im Lernmodus und das sind sicher Formate, die sich werden entwickeln und etablieren über die Zeit.
Ihr habt gesagt, ihr könntet das Online-Videorekorder sofort aufschalten, sobald es machbar wäre oder opportun wäre. Gibt es da auch denkt ihr in Richtung On Demand? Wann kommt das?
On Demand ist auch eine schwierige Fragestellung, wenn es Peer-to-Peer adressiert. Unsere Peer-to-Peer-Technologie ist eigentlich darauf ausgelegt, dass es eine lineare Verbreitung ist, mit vielen Leuten das Gleiche konsumieren zur gleichen Zeit. Genau. Weil wir eigentlich nichts auf die Hardis zwischen ablegen. Das ist eigentlich wie so eine Art virtuelles Multicast-Netzwerk für die sich in der Telekommunikation auskennen. Und damit verbunden haben wir eigentlich technologisch nicht die idealen Voraussetzungen, On-Demand zu bieten. Mhm. Auf der anderen Seite, da wir durch unser doch Mainstream-orientiertes Angebot sehr viele Benutzer haben, haben wir sicher die Möglichkeit, mit Partnerschaften, mit On-Demand-Anbietern das so zu integrieren, dass es für den Benutzer seamless ist, aber dass die Distribution vom On-Demand-Teil eigentlich über andere Vehikel passiert. Und da sind wir im Gespräch mit ein paar möglichen Partnern.
Ja. Wie schauen wir in 10 Jahren Fernsehen?
Ja, für mich wird einfach Fernsehen ein Fenster sein auf diesen Bildschirmen, wo einfach die Inhalte, ob sie on demand oder linear oder live sind, ich auf- und abschalten kann, wie es mir eigentlich gut dünkt. Und das auf dem Handy, auf dem Laptop, auf dem grossen Bildschirm, auf dem Kinobildschirm, was auch immer.
Die völlige Verfügbarkeit.
Genau, das ist der Traum eines jeden Internet-Freaks.
Naja,
mich nicht. Überrascht.
Ich hoffe, wir schauen gezielter und weniger.
Ja,
das würde ich mir auch hoffen, vor allem wenn er als Vater von einem 13-jährigen Sohn...
Dieses immer überall ständig laufen.
Ich habe das quasi so Mal gemacht und völlig aufgehört. Ja. Und ich mache es immer und es weckt mich auch.
Das ist übrigens auch bei den Leuten, die ich kenne, die kein Fernsehen mehr haben, genau der Anlass, wir wollen einfach kein Fernsehen mehr. Und mit dem Tattoo hast du wieso das Allernötigste, falls man etwas wirklich möchtest sehen. Und sonst auf den Rest verzichten.
Das hat etwas. Ich würde einfach das nicht auf die Fernsehdiskussion reduzieren, sondern eigentlich auf elektronische Medien im Allgemeinen. Und wenn der Fernseher nur dafür ersetzt wird durch YouTube und andere ähnliche Videoformate, dann haben wir das Ziel zumindest nicht erreicht.
Ja, das stimmt.
Genau. Thomas, ganz herzlichen Dank für die Auskünfte. Jetzt wissen wir alles über Zattoo.
Bitte, gern geschehen.
Merci, ja. Ja, dann wäre das unser 73. Digitalk schon gewesen. Feedback, wie gesagt, und auch
wir
Ideen und Anregungen.
Wir fordern euch mit Nachdruck.
Ultimativ. Gerne auf leben@tagesanzeiger.ch. Wenn ihr im iTunes gerade hören könnt, könnt ihr einfach aufs Logo klicken und uns schon ein E-Mail schicken. Nächste Woche sind wir in
Rüschlicken. Genau, das hat sich jetzt gerade 5 Sekunden vor der Sendung noch ergeben. Wir genau. gehen ins IBM-Forschungslabor und die tun uns dort über 3D-Internet, glaube ich.
Virtuelle Welten. Zum 100. Mal verkaufen, aber wir lassen uns überraschen.
Ja, etwas IBM aus. Hat ja da vielleicht einen speziellen Zugang.
Ja. Ja gut, dann wünschen wir euch eine schöne, echte, reale Woche.
Genau.
Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Ciao zusammen.